Ich würde gern mit so einer sehr großen Frage anfangen, wie es so meine Art ist. Ich habe mich gefragt,
What is love?
Baby, don't hurt me.
Spaß.
Don't hurt me. No more.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Hallo Fabienne.
Hallo Martina, sorry,
Wie heißt du nochmal?
am Überlegen, was machen wir jetzt nochmal? Ah
Ja.
ja, stimmt. Ja, Podcasten, lang, lang ist's her.
Ja, jawohl.
Sommer war, Urlaub war.
Uli, Uli. Yes.
War's schön?
Wundervoll. Und bei dir?
Auch wundervoll.
Hast du was gelesen?
Ich habe interessanterweise dieses Jahr gar nicht so viel gelesen im Urlaub,
Hm.
weil sonst haue ich mir auch immer so voll viel Zeug rein. Aber dieses Mal war ich irgendwie so lesefaul. Also ich habe schon so ein bisschen was gelesen und vor allen Dingen in der Wohnung, wo wir waren, die wir gemietet hatten, über einen großen internationalen bösen
Service,
Anbieter
Wohnungsservice.
von Service. Ja. Da waren so viele Graphic Novels.
Ah.
Und da habe ich so ein paar Graphic Novels gelesen. Und da habe ich mir so gedacht, eigentlich mega cool.
Ja.
Ich war so voll
Ja,
into
hatte ich
it.
jetzt auch mal wieder eine Phase vor einer Weile.
Finde ich eigentlich
Ja,
voll
finde ich auch gut.
cool.
Vor allem da kann man,
Glaubst du, kann man da
ob
drüber?
man da gut drüber reden kann im
Ja.
Podcast, habe ich mich auch schon
Ja.
mal
Ja,
gefragt,
habe ich
weil
mich
das ist halt
gefragt.
blöd, weil man dann jedes die Bilder so beschreiben müsste, gell? Also so
Ach
global
so,
kann man schon
stimmt,
drüber reden,
ja.
aber man kann jetzt ja zum Beispiel nichts vorlesen. Ja.
Rollen. Und du? Was hast du gelesen
Ich war ja
im
schon
Urlaub?
im Juni im Urlaub, aber ich war jetzt noch mal kurz im Urlaub und da habe ich das Buch gelesen, was wir heute besprechen. Dann habe ich Last Night at the Telegraph Club gelesen von Malinda Low. Das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich fast fertig gelesen Sauhund von Leon Christ. Waren alle drei sehr gut. Jetzt habe ich ein bisschen was verraten, aber ich hatte drei gute Urlaubslektüren, fand ich.
Hm,
Habe ich gut ausgesucht.
werden wir noch schauen, wie
Ja.
gut das wirklich war. Denn wie du schon gesagt hast, über eines dieser drei Bücher sprechen wir ja auch
Aber welches,
heute.
Fabienne? Tell us.
Ja, über das Buch von Elif Shafak.
Schaffak.
Shafak. Shafak.
Schaffak.
Elif Shafak. The Island of Missing Trees.
Die
Didi!
Insel der verschwundenen Bäume, oder? Oder der
Ja,
fehlenden
interessanterweise,
Bäume.
ja, auf Deutsch heißt es ganz anders,
Echt?
nämlich das Flüstern der Feigenbäume.
Stimmt, ja, das
Yes!
Flüstern der Feigenbäume.
Da können wir ja noch drüber reden, was damit was zu tun hat. Aber erstmal stelle ich wie immer kurz die Autorin vor und sage kurz was zum Buch. Und zwar Elif Shafak ist eine britisch-türkische Autorin, die mittlerweile schon seit längerer Zeit in London lebt, im Großraum London mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern. Aber geboren wurde sie 1975 in Straßburg. Ihre Mutter, Safak Atjaman, war Diplomatin und ihr Vater, Nuri Bilgin, war Psychologe. Genau, deren Eltern trennten sich aber schon sehr früh eigentlich und sie ging dann mit ihrer Mutter zurück nach Ankara zu wiederum der Großmutter, also der Mutter der Mutter. Und sie ist dann da eigentlich aufgewachsen, wobei sie eigentlich immer schon so in so einem sehr internationalen Umfeld unterwegs war. Also eben ihre Mutter war Diplomatin. Sie hat dann anscheinend haben sie auch eine Zeit lang in Madrid und in Amman gelebt. Sie studiert dann internationale Beziehungen und Gender Studies, yay, in der Uni in Ankara und promoviert auch in Politikwissenschaft und zwar zum Zusammenhang von türkischer Modernität und Männlichkeitsdiskursen. Also auch ziemlich cool. Und ich habe ja schon gesagt, sie lebt mittlerweile mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im Großraum London. Und sie hat sich eigentlich so seit Mitte der 90er Jahren als so eine prominente Stimme der türkischen Literatur etabliert. Ihr erster Roman erscheint 1997, Und sie erhält dafür einen renommierten Preis, den Mevlana-Preis. Und international bekannt wird sie dann vor allen Dingen mit ihrem dritten Roman, der auf Deutsch Spiegel der Stadt heißt und der 2000 erscheint. Und im Jahr 2006 erscheint dann ein Buch, das schreibt sie dann schon auf Englisch. Ich sage da auch gleich nochmals dazu. Das heißt auf Englisch The Bastard of Istanbul. Und in diesem Roman thematisiert sie auch den Völkermord an den Armeniern und wird dafür in der Türkei angeklagt, und zwar für die Herabsetzung oder Verunglimpfung des Türkentums. Und man sieht an diesem Buch, aber auch an vielen ihrer anderen Büchern, dass sie eigentlich so dieses, ich sag mal, so diese politische Dimension in ihren Büchern oder so eine historische Dimension immer wieder eine Rolle spielt und sie auch, also neben ihren Büchern, auch immer wieder Stellung bezieht und Artikel schreibt und sich auch so einmischt. Also sie ist, würde ich sagen, was man auch durchaus eine so engagierte Autorin
schwierige Frau kann. Nennt.
Ja. Genau. Genau. Und sie hat insgesamt 19 Bücher veröffentlicht, davon 12 Romane. Und ihre Bücher wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und standen auf noch mehr Shortlists. Zum Beispiel ihr Roman 10 Minutes 38 Seconds in the Strange World war 2019 auf der Shortlist des Man Booker Prizes. Ihr Buch The 40 Rules of Love wurde von der BBC in die Liste der 100 Novels That Shaped Our World gewählt. Ooh. Und auch The Island of Missing Trees, ihr eben letztes Buch, das 2021 bei Penguin erschien, stand auf der Shortlist für The Woman's Prize for Fiction, für den Costa Novel Award, für den Ondaatje Prize und war ein Reese Witherspoon Book Club Pick.
Was natürlich die größte Auszeichnung von allen ist.
Aber hallo. Genau, bevor ich jetzt zu dem Buch was sage, wollte ich noch sagen, was ich schon ziemlich beeindruckend finde. Sie hat zu Anfang ihrer, oder schreibt bis heute auch auf Türkisch, aber sie hat dann eben 2004 angefangen, auch auf Englisch zu schreiben und vor allen Dingen dann auf Englisch. Also zum Beispiel The Island of Missing Trees ist auf Englisch erschienen, hat sie auf Englisch geschrieben und wurde dann eben ins Deutsche übersetzt, was ich schon ziemlich beeindruckend finde, muss ich sagen. Mhm. Also sie ist auch eine Autorin, die eben nicht nur sozusagen zwischen den Welten unterwegs ist, sondern auch zwischen den Sprachen, wenn man das so sagen kann. Dann würde ich überleiten zum Buch, über das wir heute sprechen. Ich habe ja schon gesagt, 2021 bei Penguin erschienen und auch schon 2021 in der Übersetzung von Michaela Grabinger auf Deutsch, und zwar bei Kein und Aber. Und dieses Buch ist ja wieder mal so ein Buch, wo man so ein bisschen Schwierigkeiten hat, das zusammenzufassen, weil es echt so ganz viele Erzähl- oder weil es eigentlich, also es gibt so zwei Haupterzählebenen, würde ich sagen, aber die wechseln eigentlich immer wieder ab und es wird alles nicht chronologisch oder linear erzählt oder halt dann teilweise in den Erzählebenen schon, aber sozusagen es geht so einiges durcheinander. Also die zwei Hauptzeitebenen oder Zeitachsen, würde ich sagen, sind zum einen in der Erzählgegenwart die Geschichte der 16-jährigen Ada. Ihre Geschichte spielt so in London im Winter 2010. Und was außerdem erzählt wird, ist die Geschichte ihrer Eltern, also der Eltern von Ada, nämlich Daphne und Kostas, die aus Zypern nach England emigriert sind. Und wir erfahren sozusagen in der zweiten Zeitebene, die grob 1970 spielt und dann nochmal zu Beginn der 2000er. Also erfahren wir einerseits ihre Liebesgeschichte, die eine sehr schwierige ist oder wird auch oft so als Romeo und Julia Geschichte bezeichnet, weil...
Star-crossed.
Was?
Weil sie star-crossed sind.
Ja, genau.
Star-crossed lovers.
They are. Eben weil Daphne türkische Zypriotin ist und Kostas griechischer Zypriot. Und ihre Geschichte, als sie eben, ich glaube, sie 17, er 18 ist so ungefähr, also so junge Erwachsene, spielt eben in den 70er Jahren, genauer 1974, als auch der Konflikt in Zypern eigentlich so eskaliert und es zu einem Bürgerkrieg kommt. Weswegen sie sich dann auch aus den Augen verlieren und erst dann eben 2000 wiederentdecken. Und diese beiden Geschichten werden eigentlich so abwechselnd erzählt beziehungsweise ineinander verwoben, gemäß, würde ich sagen, dem poetologischen Prinzip des Romans. Nämlich an einer Stelle heißt es, dass das echte Leben seine Geschichte in Fragmenten erzählt und eben nicht sozusagen linear und schön eins nach dem anderen. Was vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist, wir als Leserinnen erfahren zwar diese Geschichte der Eltern parallel quasi zu der Geschichte von Ada, Ada selbst aber weiß nichts von der Geschichte ihrer Eltern. Und als wir Ada kennenlernen am Beginn des Romans, begegnen wir ihr eigentlich in so einer Alltagssituation, nämlich sie ist in der Schule und es ist so der letzte Tag vor den Weihnachtsferien und dann ist so eine Geschichtsstunde und dann sagt so die Geschichtslehrerin, so liebe Kinder und über die Weihnachtsferien, fragt ihr doch mal bitte, redet doch mal bitte und interviewt ein Familienmitglied von euch, ein älteres Familienmitglied und fragt so über, was weiß ich, die Geschichte eurer Familie oder eures Landes oder eure Traditionen und so weiter. Woraufhin Ada, oder eigentlich kann man nicht sagen woraufhin, aber es ist natürlich sozusagen in so einem Zusammenhang, Ada kriegt daraufhin einen Schreianfall, der minutenlang andauert und den sie sich selber nicht erklären kann, denn auch sonst niemand erklären kann, aber der sozusagen wie so ein Bam ist, so alle sind so, okay, what the fuck is happening? So sie, inklusive ihr selber. Und Ada kommt dann so ein bisschen verstört nach Hause, wie man sich vorstellen kann. Beziehungsweise ihr Vater wird natürlich in die Schule zitiert und dann fahren sie gemeinsam nach Hause. Und man könnte sich denken, okay, jetzt gibt's so ein Gespräch mit dem Vater. Die Mutter ist nicht da, also da wissen wir noch nicht warum, aber es gibt am Anfang nur den Vater. Und was aber der Vater macht, ist, er sagt, ja, wir reden gleich darüber, ich muss jetzt erstmal noch kurz in den Garten. Und dann erleben wir quasi den Vater, wie er sich im Garten zu schaffen macht. Und zwar beerdigte er da mit viel Liebe und Zuwendung einen Feigenbaum in seinem Garten, damit der Feigenbaum überwintern kann. Beziehungsweise damit er den aufkommenden Eissturm überlebt, der angesagt ist. Also es ist ein großes Unwetter angesagt und es ist so ein bisschen Katastrophenstimmung und Leute hamstern Klopapier und so weiter. Und der Kostas kann nur an eines denken, nämlich diesen Feigenbaum zum Vergraben, damit der gerettet wird. Also auch hier merkt man schon so, shit is gonna hit the fan, ja, weil sich da einiges zusammenbraut. Und dieser Baum, den der Kostas da vergräbt, das ist eben nicht etwa irgendein Baum, sondern ein ganz, ganz besonderer Baum, nämlich ein Feigenbaum, der, und das ist so eines der besonderen Merkmale an diesem Buch, der Feigenbaum ist nämlich die Figur oder die Erzählinstanz, die uns hauptsächlich die Geschichte der Eltern erzählt. Also der Feigenbaum tritt auf relativ bald, am Anfang schon, ich glaube schon im zweiten Kapitel oder so, als eigenständige Erzählinstanz, die aus der Ich-Perspektive zu uns Leserinnen spricht und uns alles Mögliche erzählt. Also einerseits eben diese Geschichte von den Eltern von Ada, aber dann auch alle möglichen Fun Facts über Bäume. Was weiß ich, Bäume, Pilze, Ameisen, Singvögel, aber auch über die Geschichte Zyperns und so weiter.
Und woher weiß der Baum das alles, Fabienne?
Und woher weiß der Baum das? Ja, sag du, woher weiß er das? Wo kommt dieser Baum her,
Frau Küper? Ja, der Baum, Frau Lehrerin. Ja. Nee, also lustigerweise haben sich Adas Eltern in den 70er Jahren, als sie sich in Zypern kennengelernt haben, dadurch, dass sie natürlich aus unterschiedlichen Elternhäusern kommen, beziehungsweise der Vater griechisch-zypriotisch und die Mutter türkisch-zypriotisch ist, nicht treffen dürfen. Also die Montagues und Capulets waren ja verfeindet. Und deshalb mussten sich die Eltern heimlich treffen. Und das haben sie in einer griechischen oder in einer zypriotischen Taverne getan, die den Namen The Happy Fig hatte. Und zwar hieß diese Taverne deshalb so, weil in deren Mitte, also so eingewachsen, bisschen wie beim König Ludwig auf Schloss Linderhof, ein Baum in der Mitte der Taverne gewachsen ist. Und deshalb hat dieser Baum sozusagen von Anfang an beobachten können, wie diese beiden Lovers sich kennen und lieben gelernt haben. Mhm. Und wurde dann später, da überspringe ich jetzt einiges, aber auch von dort, ein Ablegerchen von dort mit nach England genommen. Das ist also genau der Baum, der von dem Original Happy Fig in der Taverne abstammt.
Genau. Ja.
Jetzt habe ich dich rausgebracht.
Das macht überhaupt nichts. Was würde ich jetzt sagen? Da war ich nämlich bei der Erzählinstanz. Also man ist so voll in so einem, könnte man sagen, es ist so voll das Trendbuch insofern, als es eben so das Pflanzliche oder das Posthumane oder Nicht-Humane zu einer Figur in einem Buch macht. Und eben auch diese Geschichte des Zypern-Konflikts und allgemein die Geschichte Zyperns sehr eng verwoben wird, eben mit der Pflanzenwelt, mit der Tierwelt. Also dass es da eigentlich so eine Perspektive aufgemacht wird von Geschichte, nicht nur als, sag ich mal, menschlich oder ja, menschlich zentrierte Geschichte erzählen, sondern eben auch als so eine Interspecies-Story. Und vielleicht noch, um die letzte Figur auch noch einzufügen, die in der Erzählgegenwart, also in Adas Erzählstrang, eine Rolle spielt. Das ist nämlich ihre Tante Meriem, das ist die Schwester von der Daphne. Die schafft, kurz bevor dieser krasse Sturm ausbricht, noch nach London zu kommen, um ihre Nichte zu besuchen. Und Ada kennt die eigentlich nicht, hat die noch nie in ihrem Leben gesehen. Sie weiß zwar, dass es sie gibt, aber wie gesagt, die Eltern haben jeglichen Kontakt zur Familie abgebrochen und haben auch nichts erzählt von den anderen Familienmitgliedern. Und zum ersten Mal eben kommt Meriem Ada besuchen. Man weiß erst nicht so genau, was überhaupt der Anlass ist oder warum sie kommt. Aber Ada versucht schon oder denkt schon, ja, das ist bestimmt, weil irgendwer gestorben ist und jetzt geht's irgendwie um Erbe. Und bei der Gelegenheit erfahren wir dann auch, weil Ada eben ziemlich sauer ist, eigentlich am Anfang gar nicht sich freut, dass die jetzt endlich kommt, weil man erfährt dann auch relativ schnell, dass die Mutter von Ada, Daphne, gestorben ist vor so einem knappen Jahr, bevor eben dieses Weihnachten oder diese Weihnachtsferien in der Erzählgegenwart spielen und nicht mal zur Beerdigung ihrer Schwester oder Tochter ist die Familie von Daphne gekommen. Und wir wissen am Anfang nicht so genau, wie sie gestorben ist, aber es ist klar, dass sozusagen Vater und Tochter davon auch traumatisiert sind oder eigentlich noch in so einer Trauerphase sind und auch deren Beziehung dadurch auf eine Art so, ja, beeinträchtigt ist oder halt nicht mehr so ist wie früher und dass das eigentlich ist wie so eine heiße Kartoffel, um die sie beide herumtanzen und die niemand eigentlich sich so richtig anzusprechen traut. Und in diese Situation hinein kommt dann eben die Meriem, diese Schwester, und fängt an, wie jede wahrscheinlich zypriotische Frau, die was auf sich hält, erstmal zu kochen und zu putzen. So, genau. Also so viel vielleicht zum Anfang, zum Setup. Willst du noch was ergänzen? Habe ich was vergessen?
Ja, sehr viel, aber das kannst du genau. Ja gar nicht alles sagen.
Nein, it's impossible.
Die Spoiler werden jetzt nach und nach noch hinzugefügt.
Ja. Ja. Ich würde gern mit so einer sehr großen Frage anfangen. Wie es so meine Art ist. Mhm. Ich habe mich gefragt,
What is love?
Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Nee, ich habe mich gefragt, wie fandst du eigentlich den Feigenbaum als Erzählinstanz?
Das, glaube ich, fragen sich alle, die das lesen. Ja. Also ich finde, wenn das erste ist, ist es ja nicht das erste, ne? Also
nee, es ist nicht das erste.
Nee, genau. Also es kommt ja dann erst so, sag ich mal, als Überraschung irgendwie so auf der Seite 20 oder so.
Ja.
Das ist, heißt Fig Tree und dann ist ja auch, also Adas Teil und die Geschichte der Eltern sind in der dritten Person erzählt und der Fig Tree ist die einzige Erzählinstanz, die als ich spricht, also halt in der ersten Person spricht, was ich nochmal. Also ich finde, das wirkt dann noch mal bedeutsamer irgendwie, so dieser Fig Tree in dem Vergleich dieser drei Erzählinstanzen. Und man denkt dann schon erstmal so, oh no. Ja, weil man halt dann so sofort weiß, okay, wir verlassen hier das Storytelling oder die Romanversion, die so tut, als könnte das wirklich passiert sein, und bewegen uns in irgendwas Magisches, weiß ich nicht, ob man es jetzt magischen Realismus oder so nennen will, aber in irgend sowas, was schon ein bisschen mehr Make-Believe ist, als einfach nur, weil sonst könnte es ja auch einfach eine wahre Geschichte sein, und jetzt wissen wir, okay, nee, ist es nicht, es hat jetzt so eine mythischen Charakter irgendwie. Ja. Und da denke ich persönlich, weil ich halt eine Person bin, die gerne echte Geschichten mag, denke dann erstmal so, oh no. Aber dadurch, dass die Kapitel sehr kurz waren, es war ja wieder, das ist was, was ich lobend erwähnen möchte. Ich fand, das Buch hat die korrekte Kapitellänge. So muss es sein. Ja, es sind, finde ich, so zwischen Seiten. Irgendwie zwischen drei und irgendwie 15 Seiten oder so.
Ja.
Also kam das halt in so kleineren verdaulichen Häppchen, weil manchmal werden die Feigenbaum-Kapitel ja so sehr pathetisch auch. Also es ist dann ja nicht nur, dass der Feigenbaum irgendwie so die Geschichte der Eltern einspeist und so Beobachtungen abgibt, sondern auch so relativ hochtrabende Abhandlungen über die Lage der Natur und der Menschheit sozusagen irgendwie ablässt. Dadurch, dass es so kurz ist und dann immer wieder was Richtiges kommt, habe ich mich, und ich war selber von mir überrascht, dann sehr gut damit angefreundet. Mhm. Und bei dir? Wie war es da?
Was ich total gut fand, war, also weil ich finde dieses Thema ja so, jetzt müssen wir irgendwie eine Literatur finden, die Nichtmenschliches erzählt und die irgendwie nicht aus so dieser anthropozentrischen Perspektive und wie könnte das aussehen und so. Und was dann oft halt so rauskommt, sind so pseudo-komplexe und irgendwie so, oh, so voll freakige, weißt du, so Erzählsachen oder so. Und ich fand es irgendwie so erfrischend, das ist einfach so, ja, nö, es ist halt so eine Ich-Perspektive, weißt du, so der Baum spricht, weißt du, so. Fand es irgendwie so ganz cool, so dieses, ja, meine Güte, weißt du, wir machen einfach so super klassisch Ich-Erzählung und dann gut, ist es halt so ein bisschen fragmentiert, aber es gibt da jetzt keinen Shishi-Pompon, weißt du, so,
ja,
oh, wir könnten Pflanzen denken und lalala, sondern nee, ich rede einfach so wie jeder andere auch, weißt du, und ja, mache dann so meine pathetischen Rants und monologisiere über die, was ist ich, Singdrossel auf Zypern oder so. Das fand ich irgendwie so ganz sympathisch, muss ich sagen. Und dann aber fand ich, bisschen mit der Zeit war es schon so ein bisschen, also repetitiv. Und zwar eine Sache hatte ich so das Gefühl, also weil, wie du ja gesagt hast, der Fig Tree weiß diese oder kennt diese Geschichte der beiden jungen Liebenden, weil sich die zum Teil in dieser Taverne abspielt, weil die sich da treffen. Aber der Feigenbaum erzählt uns dann auch ganz viel von dem, was dann eigentlich dazwischen passiert ist oder von Sachen eben, die der Feigenbaum durch Anwesenheit nicht wissen kann. Und die Art und Weise, wie das dann erzählt wird oder eingeführt wird, ist, ja, eines Tages kam so ein Moskito zu mir und ich muss sagen, ich erzähle euch jetzt mal was über Moskitos, die sind voll abgefahren, weil tralalala, und wusstet ihr, Malaria war lange Zeit voll das Problem und dann tralalala. Mhm. Na jedenfalls, dieses eine Moskito, stellt euch vor, kam zu mir und hat mir so erzählt, dass, so, und dann halt jedes Mal, wenn halt irgend so ein Tier aufgetaucht ist, war ich schon so, ah ja, okay.
Das war dann so ein bisschen... Ja.
Das war so ein bisschen auch, so
dass,
mechanisch.
Dass es dann too much war.
Ja,
so ein bisschen gimmicky dann irgendwie auch so.
Ja, genau.
Ja, das fand ich auch. Ich fand aber so vom Anfang her eben, dass halt jetzt auch ein Baum da erzählen darf, das fand ich irgendwie auch okay. Und auch wie du meintest, dadurch, dass der Baum, der erzählt ja, also so von der Sprecherhaltung oder so von der Art und Weise her so ein bisschen wie so eine alte, so eine geschichtenerzählende Großvaterperson, also weiß ich, ich finde, das ist so ein bisschen der Duktus von diesem Baum, also der erzählt ja so sehr damals, also das fand ich, hat irgendwie so von der Knorrigkeit und so von einem Baum irgendwie ganz gut gepasst, also mich hat dann irgendwie angesprochen positiv, dass dieses nichtmenschliche Erzählen in dem Buch dann durch mehrere Anknüpfungspunkte gut gepasst hat. Also einerseits durch, genau wie das halt erzählt wurde, dass es so relativ einfach war und so dieses diese Storyteller-Funktion, dann, dass halt dieser Baum dann auch in dieser Taverne war und die Taverne, also weißt du, das war halt, ja, okay, dann hat man es irgendwie, war es auch offensichtlich, dass das der Baum ist, aber trotzdem war es halt da nochmal angeknüpft. Ja. Dann, dass der halt dann nach London exportiert wurde sozusagen und dass jetzt der Baum ist, der da wieder am Anfang da vergraben wird. Dann halt generell so dieses Roots und Wurzeln-Thema, was ja sich durch den ganzen Roman spinnt. Was ist irgendwas Fünftes, ist mir gerade noch, naja, auf jeden Fall, es hat halt auf mehrere Arten gepasst und das fand ich eben gut und das fand ich auch besser als jetzt in so einem Roman, wo sozusagen, weiß ich nicht, die Stubenfliege, die in der Ecke hockt, erzählt.
Ja.
Aber es könnte genauso gut der Kaktus sein oder die Kerze. Ja. Und es ist eigentlich willkürlich gewählt. Mhm. Weißt du, ich meine, und das war dann immerhin schon so total gut eingebunden.
Total motiviert. Und, ja, nicht so wie bei Adelsraum mit die Tür erzählt und dann erzählt der Besenstiel und dann erzählt das Zimmer.
Genau, das war so, warum. Also es war wahllos irgendein Objekt gewählt und es könnte genauso gut ein anderes Objekt sein. Und ich finde, hier könnte es nur der Baum sein. Mhm. Also deswegen, genau, hat mir das an sich schon gut gefallen mit dem Tree. Und dann wollte ich noch kurz sagen, weil du gerade Adas Raum gesagt hast, ich finde es einfach krass, kennst du eine Ada so im wirklichen Leben?
Ja, tatsächlich kenne ich eine, also habe mittlerweile keinen Kontakt mit ihr, aber ich habe einmal eine Ada kennengelernt, die war Isländerin.
Okay, weil ich kenne null Adas und das ist jetzt die dritte Ada in einem Podcastbuch.
Ah.
Es war Ada bei Akwaeke Emesi.
Ah.
Dann, da war das doch die Ada. Ja. Dann bei Adas Raum und jetzt ist schon wieder eine Ada und ich denke mir irgendwie, was ist mit A? Also warum
lasst
ist
euch mal
so ein,
was anderes einfallen, Leute.
Ja, aber wirklich, es gibt auch noch Lisas und Doris
und mit der Anna
keine
überhaupt.
Ahnung. Ja.
Okay. Ja, stimmt.
Also finde ich schon ein bisschen überrepräsentiert, oder? Das ist, glaube ich, gerade so ein trendy Name, der aber gleichzeitig so weise klingt und so. Ja, keine Ahnung. Ich dachte nur schon wieder Ada. Das
schon
gibt's
wieder. Da müssen wir was machen von der Repräsentativität her. Das kann man nicht machen, sondern Ada-Überschuss.
Nee, wir lesen jetzt nichts mehr mit Adas. Also wenn ihr wollt, dass euer Buch bei uns besprochen wird, nennt niemanden Ada.
Call it Ada. Call me Ada. Ja.
Oder nicht, ja. Okay, sorry. Back to business.
Back to business, ja. Ja, das funktioniert, weil sonst finde ich, ist so, geht's mir oft so, dass ich dann so das auch finde, und das meine ich eben bei diesem Buch, dass so hochgehängt wird, das, was man da eigentlich so als Anspruch hat, und das kann man aber gar nicht einlösen, weil am Ende des Tages
ist man halt Mensch
muss
und
natürlich
ernten.
Ein Buch lesbar sein, weißt du, so. Also man kann einfach auch nicht nur die ganze Zeit irgendwelche weirden Sprünge oder Fragmentarisierung oder sowas haben, sondern am Ende sind wir halt so geprägt zu lesen, dass man halt linear liest, oder irgendwie so Punkte haben muss, wo man sich so entlanghangelt.
Ja, beziehungsweise sind Geschichten erzählen halt was so genuin Menschliches. Mhm. Also weißt du, es ist so, als würde ich so sagen, ich hätte gern mal Steine, aber als Musik. So, es ist halt einfach, weißt du, das also so Sachen, die einfach halt nicht zusammengehen.
Ja.
Also das ist halt einfach der Modus der Menschen, ist halt Geschichten erzählen. Und dann denken, glaube ich, manche Schreibende, boah, ich bin jetzt so voll außerhalb von meiner Perspektive und ich stelle mir jetzt die Welt aus der Sicht der Dinge vor. Und eigentlich ist das so das Menschlichste, was du machen kannst, einem Ding Geschichten aufzudrängen oder aufzudrücken. Ja. Weißt du, ich meine?
Ja.
Also ich glaube, das ist irgendwie so, was gewollt ist, ist so ein krasser Perspektivwechsel, aber eigentlich ist das so das Anthropozentrischste, was du machen kannst, einem Nicht-Menschen Geschichten aufzudrängen. Das ist meine Meinung, but just saying. Aber ich wollte jetzt noch mal was zu der Baumperspektive fragen. Also jetzt muss man ein bisschen spoilern, weil ich springe jetzt ganz nach hinten zum Buch.
Ja.
Weil, also, wir haben jetzt ja gerade einen Konsens zwischen uns etabliert. Wir fanden es ganz nett mit dem Baum. Wenn auch etwas kitschig, doch in seiner Konsequenz ganz nett gemacht. So, jetzt sind wir am Ende vom Buch auf Seite 342, haben das gelesen, der Baum hat die Geschichte, die Liebesgeschichte der Eltern erzählt, alles cool. Dann dazwischen alles nicht cool, weil Bürgerkrieg, blablabla, England, die Mutter ist gestorben. So, jetzt sind wir am Ende des Buchs und dann plötzlich, habe ich das richtig verstanden, Fabienne? Oh. Ist der Spirit der toten Mutter der Baum?
Ja!
Also ich kann ja mal kurz ein Stück vorlesen. Ja. Wir lesen dann wieder, sind in einem Kapitel, das wieder sozusagen aus der Baumperspektive, in der ich erzählend aus der Baumperspektive erzählt. Und dann fallen so ein paar Sätze, die einem schon so ein bisschen komisch vorkommen.
Unbaumig quasi.
Unbaumig, genau. Und dann kommt sowas, da steht dann, after I died and emptiness swallowed me whole like a huge yawning mouth, I floated about aimlessly for a while. I saw myself lying on the hospital bed where I had remained in a coma And I knew it was sad, but I could not feel what I knew. It was as if a glass wall had been erected between my heart and the sadness surrounding it. But then the door opened and Ada walked in with flowers in her hand, blah, blah, blah. I was not ready to leave them, nor was I able to relocate yet again. I wanted to continue to be anchored in love, the only thing that humans have yet to destroy. But where could I possibly reside now that I was no longer alive and lacked a body, a shell, a form? And then I knew, the old fig tree. Where else to seek refuge but in its arboreal embrace? Following the funeral, watching the last of the day slide away and light become dark tranquility, I drifted above and danced in circles around our ficus carica. I seeped into her vascular tissues, absorbed water from her leaves, and breathed life again through her pores. Also Mutter, Spirit der Mutter geht in den Baum rein. Mm-hmm. Hä? Also da finde ich, hat doch die ganze Sache, der Spaß hat da ein Loch, weil, also dann, hä?
Ja.
Also da war ich dann so ein bisschen, ah ja, okay, irgendwie, wir brauchen irgendwie einen Circle, aber da war ich, fand ich irgendwie ein bisschen verschenkt, weil jetzt fange ich an, die ganze Logik vom Anfang wieder zu hinterfragen, weil irgendwann muss der Baum ja sozusagen, also die Mutter, der Baum kann ja nicht aus Baumperspektive Sachen erzählen, die die Mutter nicht gesehen hat und dann später aber die Mutter sein. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Mhm.
Dann hat der Baum ja sozusagen zwei Ichs oder mehrere. Und das fand ich dann irgendwie, also wie fandst du das dann, den Plot-Twist?
Also ehrlich gesagt, das hat mich enttäuscht.
Ja, mich auch.
Für mich hat suggeriert, es war die Mutter all along. So.
Ja, genau, und das meine ich.
Ja, genau, und das finde ich nimmt eigentlich da, also gut, man könnte einerseits sagen, okay, das erklärt dieses total anthropozentrische Erzählen, ja, auch diese Ich-Perspektive und so weiter. Aber ich finde es total schade, ich finde es auch total verschenkt, weil warum? Und ich finde dann nochmal, weil es gibt ja auch, da mache ich jetzt so einen kleinen Exkurs ins Buch hinein und erzähle so einen Strang, also es gibt eben diesen Bürgerkrieg, wo auch ganz viele Menschen sterben, auch viele Zivilisten sterben, die irgendwo quasi verscharrt werden in Massengräbern oder auch einfach nur so einzeln so. Also gibt es auch viel, so wird es zumindest erzählt. Und sie hat da, glaube ich, schon sehr viel dazu auch recherchiert. Also ich glaube, das sind zum Teil auch wirklich auf so wahren Geschichten basierend, die vielleicht, um jetzt nochmal das zweite zentrale Paar einzuführen, mit denen auch so der Prolog so ein bisschen beginnt, die Inhaber der Taverne, The Happy Fig, sind Yusuf und Igoris, zwei Männer, die, wie man dann auch relativ schnell kapiert, ein Paar sind, aber das natürlich nicht offen sagen dürfen. Auch wieder eher Türke, der eine Türke, der andere Grieche. Und die werden im Laufe dieser Unruhen eben auch getötet. Und wir treffen dann sozusagen, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu verworren, was ich erzähle, aber wir treffen ja Daphne und Kostas in den 2000er Jahren, Anfang der 2000er auf Zypern wieder, als sie dann eben schon erwachsen sind und quasi seit 74 eigentlich getrennt sind, weil Kostas damals von seiner Mutter nach England geschickt wurde, zu seinem Onkel. Und Kostas kehrt jetzt quasi zurück und zu diesem damaligen Zeitpunkt, also Anfang der 2000er, arbeitet Daphne mit so einer Organisation, die damit beschäftigt ist, die Gräber zu finden von diesen Menschen, die im Laufe des Bürgerkriegs umgekommen sind. Und das müssen tausende Leute sein und die gehen dann unterschiedlichen Spuren nach. Und die Daphne ist Archäologin, aber man merkt auch schnell, sie ist da engagiert, weil sie natürlich so auch so persönlich da so ein Issue hat. Und sie will unter anderem dieses Grab von diesen schwulen Männern finden, von denen niemand weiß, was passiert ist. Und da gibt's so einen Moment, und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich glaube, das sagt eine Mitarbeiterin von ihr, die zu Daphne sagt, also sie findet eigentlich, also das darf man zwar nicht sagen und sie versteht auch, dass es total wichtig ist für die Familien der für die Familien der Verstorbenen, dass sie quasi diesen Leichnam finden, dass sie auch Gewissheit haben, okay, der ist gestorben und den dann begraben können, aber eben diese Mitarbeiterin sagt, eigentlich ist es doch auch so ein würdevolles Grab in der Erde und dass daraus dann wieder Sachen wachsen können. Das alles jetzt, um sehr lange was zu sagen, nämlich das fand ich sozusagen vom Bild her was total Stimmiges. Und dann hätte es mir sogar noch mehr eingeleuchtet, wenn dann die gesagt hätten, okay, wir beerdigen sie unter diesem Feigenbaum und dadurch wird dieser Feigenbaum quasi zu ihr, ja? Und nicht so dieses, ja, der Spirit fährt dann in sie ein und dann wird ja auch, ich weiß nicht, ob es da ist, aber es wird ja auch Ovid heraufgerufen, ne? Also die Metamorphosen, wo ja eben auch ganz viel diese Verwandlungen sind, gerade auch von jungen Frauen, die halt in so Bäume verwandelt werden. Da gibt's ja auch Daphne, glaube ich, eine Daphne und so weiter. Und das fand ich dann so ein bisschen, oh, da habe ich mich irgendwie geärgert, weil ich mir so gedacht habe, das ist mir dann so ein Ding zu viel und völlig sinnlos. Also es braucht man auch gar nicht, finde ich.
Vor allem sind halt wirklich, also für die, die es nicht gelesen haben, die letzten zwei Seiten, auf denen diese Enthüllung da noch offenbart wird, dass die Mutter, der Spirit der Mutter in dem Baum ist. Und eigentlich, finde ich, ist das Buch da an der Stelle dann eh schon rund.
Ja.
Und man hätte das nicht gebraucht. Und dann kommen halt auch so Sachen, dann die man dann im Nachhinein wieder anzweifelt, weil der Vater, also Kostas in London, als er diesen Baum da zum Überwintern eingräbt und ihn so schützt und sich um ihn kümmert, der ist ja eigentlich sein Leben lang, auch schon als er oder bevor er Daphne als Jugendlicher kennengelernt hat, so ein Naturliebhaber, Naturbursche, dessen Mutter ja auch so ein bisschen enttäuscht ist von ihm, weil er hat zwei Brüder, der eine ist, glaube ich, in der Politik und der andere im Militär und die beiden verschwinden oder versterben im Zuge des Kriegs und er eben, der Kostas, der immer nur mit seinen Bäumchen und Schmetterlingen da rumfummelt, überlebt halt und die Mutter ist halt so ein bisschen,
why though?
Echt jetzt der? Ja, genau. Und er hat da halt immer schon, ist halt so einer, der so das Leben und die Welt so aus dieser Natursicht sieht und so und kümmert sich dann eben auch um den Baum aus dem Grund, aber auch natürlich, weil der diese Geschichte trägt und halt in dieser Taverne stand und so. Und dann am Ende, dadurch, dass ja dann der Baum die Mutter ist, ist es halt dann wieder so eine flache Symbol oder halt einfach so ein Platzhalter für die eigentliche Frau, was dann irgendwie das flacher macht, als es sonst wäre. Also ich finde, das flacht es dann so, schiebt das alles so zusammen am Ende. Das fand ich irgendwie auch schade. Also das hat jetzt irgendwie für mich nicht den Effekt des ganzen Buchs irgendwie getrübt, aber ich fand es trotzdem ein bisschen verschenkte Vielschichtigkeit ist irgendwie.
Und vor allen Dingen, weil ich finde, es nimmt dann schon so ein bisschen Überhand dieses, weil das fand ich halt auch so, hat mir gut gefallen, dass das Buch auch zum Beispiel, ja, also eben, du hast schon gesagt, in dieser Feigenbaumperspektive haben wir auch sehr viel so dieses Mythische und auch so Pathetische und was dann da so alles beschworen wird, eigentlich in so diesem rhapsodischen Modus oder fast so dieses Epische, ja, so ich erzähle euch die Zeit, also das ist so alles drinnen. Mhm. Und ich finde, das ist aber gut ausbalanciert. Also ich finde, das ist immer, bevor es in so die Gefahr droht, dass es so ein bisschen so kippt in sowas, oh Gott, das ist too much, schafft's für mich, hat's immer die Kurve geschafft. Und interessant finde ich eben auch, dass die Miriam, die Tante, die ja dann Ada besucht, die steht ja sowohl in der Zählgegenwart als auch in der Vergangenheit für so was sehr auch so Traditionelles, auch so eine traditionelle Rolle von Weiblichkeit und auch für so dieses, ja, abergläubische, Irrationale. Also die hat ja ganz viele so Sachen, fand ich auch so ein bisschen, okay, weißt du, so dieses,
Gin.
Ja, was man halt so für Superstitions hat. Du musst, wenn, was ist, ich sag jetzt irgendwas, ich weiß es schon gar nicht mehr, wenn die Wäsche aufgehängt ist, dann darf keine schwarze Katze da drunter durchlaufen und wenn du dieses machst, dann musst du jenes auch machen, so. Und die Miriam ist halt eine, die an das alles so total glaubt. Die hat zum Beispiel auch, finde ich eigentlich ziemlich lustig, die hat dann so eine App, the Evil Eye App, wo sie dann so quasi, wenn sie gerade nicht dazu kommt, diese ganzen Vorrichtungen zu machen, die man zum Beispiel, was weiß ich, man muss dreimal irgendwo, wenn jemand deinen Weg kreuzt auf eine schiefe Ebene, dann musst du dreimal ausspucken und wenn du halt gerade keine Zeit hast, dann kannst du halt die App beauftragen, das für dich zu machen und dann ist so der böse Zauber abgewehrt. Also das fand ich so ganz unterhaltsam. Naja, und jedenfalls die Miriam, die steht halt für so dieses, sage ich mal, irrationale, oder ja, was heißt irrational, für diesen Aberglauben, für dieses auch sehr mystische und so weiter. Und sie wird ja schon auch im Buch, ist ihre Position ja nicht so, es wird schon so sehr ambivalent gezeigt, ja auch ihre Rolle, weil sie weiß eigentlich von dieser Liebesgeschichte schon ganz am Anfang zwischen Kostas und Daphne und versucht es eher zu verhindern, verpfeift sie jetzt zwar auch nicht, aber sie ist schon so eher auf der Seite der Tradition und so weiter. Naja, und interessanterweise in diesem, eben in dem Plot in der Erzählgegenwart ist es ja so, dass als Ada ihr dann von diesem Vorfall in der Schule erzählt, von diesem Schrein, ist sie ja sofort, alles du bist besessen klar. von einem Djinn. Ja, so, genau. Und wir müssen jetzt zum Exorzisten und macht dann so einen Termin mit dem und geht dahin und das verläuft dann auch eigentlich so ein bisschen im Sand, weil es ist irgendwie so, man denkt sich schon so, okay, jetzt kommt so die große Konfrontation oder was auch immer und dann wird es eigentlich so ein bisschen relativ unspektakulär, finde ich, so aberzählt sozusagen. Da, genau, da passiert eigentlich gar nicht so wirklich viel. Aber worauf ich hinaus will, ist, mit dem, dass dann der Spirit von der Daphne in diesen Baum einfährt und dass das jetzt der Schluss des Buches ist. Dadurch bekommt diese, sage ich mal, spiritistische Volksglaubensebene schon nochmal eine größere Bedeutung. Und das finde ich schade, weil ich finde, ansonsten war dieses Buch, bis dahin war es halt eben sehr ausgewogen und so, dass es sich eben nicht für eine Seite entscheidet. Und das finde ich total eine Stärke davon. Mhm. Also ich finde, das hätte es gar nicht gebraucht. Es war irgendwie, wie du sagst, es war auch total rund. Also ja, man hat sich nicht noch gefragt, ja, aber wie kann das jetzt sein, dass dieser Baum erzählt? Und es ist so, als würde das nicht, dem nicht vertrauen, ja? Also dem 300 Seiten davor selber nicht vertrauen, ja? So dieser Fiktion,
die ist auch,
so irgendwie. Voll. Aber gut.
Ich frage
jetzt, also finde ich ein major Kritikpunkt, aber auch so, also so ein Kritikpunkt für,
Sehe ich genauso. Ich habe mich auch noch gefragt, und das passt jetzt ganz gut zu dem, was du gerade so schon ein bisschen beispielhaft so ausgeführt hast. Also angenommen, man hätte jetzt ein Pro-Seminar gemacht zum Thema postkoloniale Literatur, wo man so die Basics lernt, aber was jetzt nicht in die größte Tiefe der Komplexität geht. Also wenn du dann so jemanden fragen würdest, ja, was zeichnet denn postkoloniale Literatur aus, so grob? Ich finde, da hat ja dieses Buch total viele dieser Klischee oder klassischen Merkmale. Also weißt du, das, was du jetzt meintest, so diese Mischung, dass irgendwie so mündliche Geschichte damit reingemischt wird in die normale Geschichtsschreibung, dass so ein bisschen Volksglauben oder was, wie hast du das gerade genannt, so Folk-Tales und so
Beliefs da irgendwie. Ja, Volksglauben hört sich immer so ein bisschen komisch an auf Deutsch, gell?
So irgendwas übersinnliches, übernatürliches, den tradierteren Wissens- und Glauben, westlichen Glaubensformen irgendwie gegenübergestellt wird. Dann gibt's auch oft, finde ich, so ein bisschen schrullige Mutter- oder Tantenfiguren. Ich finde, das ist auch so ein Ding. Irgendwie dann Migration ist ein Thema. Transgenerationales Trauma ist ein Thema. Sprechen und Verschweigen ist ein Thema. Was weiß ich? Also, weißt du, ich könnte da jetzt noch mehr aufzählen. Ja. Das sind ja lauter Sachen, die, ich finde, du könntest dieses Buch eigentlich sehr gut als so Paradebeispiel von postkolonialer Literatur lesen. Aber normalerweise, also oder andere Bücher, die diese ganzen Merkmale haben, sind ja oft von Leuten geschrieben, die selber aus dieser postkolonialen, dieser Situation selber mit ihrer Identität sozusagen, also mit der SchriftstellerInnen, dem selber entstammen. Und hier ist es ja, klar, ich meine, Elif Shafak ist Türkin, aber sie ist keine Zypriotin, sie ist auch keine Griechin. Sie war nicht im Bürgerkrieg irgendwie drin, sondern sie ist halt in Straßburg geboren, wahrscheinlich so als Third Culture Kid mit türkischem Elternhaus irgendwie aufgewachsen. Weißt du, wie ich meine? Ich fand das, ich weiß irgendwie nicht, was ich damit machen soll, weil ich das so nicht kenne, dass sich jemand sozusagen postkoloniale Literatur schon ein Stück weit aneignet. Ich weiß es auch nicht. Also weißt du, gehört Zypern als Geschichte und gehört diese postkoloniale Perspektive, gehört es einer türkischen Person? Ich finde irgendwie nicht. Also ich finde es jetzt auch nicht super problematisch. Ich habe nur gemerkt, ich kenne diese Situation eigentlich sonst nicht. Also würdest du das als postkolonialen Roman beschreiben?
Das ist interessant, weil es hat einerseits, und ich meine auch so, es ist eben so, auch historisch ist es ja postkoloniale Geschichte. Also das kriegt man ja auch mit im Buch, dass ja so Zypern ja auch eine britische Kolonie war. Und
genau, aber es ist von jemandem geschrieben, der selbst eigentlich nicht betroffen ist von dieser Geschichte.
Das ist
ja eigentlich schon was im Kern postkoloniale Literatur mit auszeichnet, oder nicht?
Genau, aber ich meine, man könnte, also klar, und da ist, also ich glaube, es ist dann halt eben als Situation wahrscheinlich nochmal komplexer, weil man könnte ja sagen, indirekt sie als Türkin hat dann natürlich schon einen Bezug zu dieser Geschichte. Also es ist jetzt auch nicht so, als ob es gar nichts mit der türkischen Literatur oder Kultur, also einfach, ne, weil die Türkei, also sozusagen, da gibt's ja eine gemeinsame Sprache, zum Beispiel so. Aber ich bin da ehrlich gesagt auch überfragt. Ich habe das gar nicht so.
Ich bin so ein bisschen verhalten in dem Feiern dieses Buchs dadurch. Ich weiß auch nicht, weil ich mir halt nur so denke, ich weiß auch nicht genau, wenn jetzt eine Festlandamerikanerin die puerto-ricanische Geschichte erzählen würde oder so. I don't know. Also weil das Osmanische Reich hat ja schon auch in Zypern nicht nur sozusagen, also ich bin jetzt auch wirklich keine Spezialistin da, aber jetzt einfach mal so oberflächlich betrachtet, jetzt auch eine Art Kolonisatorenrolle gespielt, oder? Also, I don't know.
Ja.
Also genau, deswegen, ist man jetzt als Türke sozusagen nicht nur mit Betroffener dieser Geschichte, sondern auch mit Verursacher. Deswegen, also das ist halt eine sehr gemischte Position.
Ich glaube, deswegen
Position.
Ist es komplexer.
Genau, es ist sehr komplex.
Aber deswegen ist es, glaube ich, komplexer als so diese klassische, ganz klar, hier ist der Kolonisator Großbritannien und dann gibt es das koloniale Subjekt, das halt
die
indigene Bevölkerung ist. Ja. Ja. Natürlich geht sie ja über das hinaus. Also sie versucht ja da auch viel sozusagen diese Geschichte zu erzählen und auch die Traumatisierung und mein Eindruck ist, sie ist da schon auch sehr bemüht, quasi beide Seiten. Also es geht ja nie darum, die Türken waren schuld oder
stimmt.
Die Griechen waren schuld, so. Aber und ich meine, gut, diese Frage von, darf man das unter Anführungszeichen?
Nee, ich finde auch gar nicht, dass man es nicht darf. Ich bin nur trotzdem irgendwie, ich habe da halt drüber nachgedacht und ich weiß nicht so, wie ich das finde oder wie ich dann, weil ich halt immer finde, wenn man über postkoloniale Literatur spricht und dann halt sagt, okay, da gibt's dann oft die und die Merkmale, dann hatte ich immer das Gefühl, dass das genuin aus der Geschichte der Autorin sozusagen, also dass das keine Wahl ist, so zu schreiben, sondern dass das so sein muss. Also dass postkoloniales Trauma dazu führt, dass diese Literatur entsteht. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und wenn jetzt halt hier eine auch genauso schreibt, aber die aber nicht dieses Trauma erlebt hat, weil es gar nicht ihre Identität ist, dann ist das ja irgendwie fake. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. Wie wenn man halt aus Finnland kommt und Country-Musik macht oder so. Ja, man kann genauso gute Country-Musik machen, aber es ist halt nicht, weißt du, wie ich meine? Oder Blues oder so. Das ist halt nicht so, Blues sagen sollen, da macht das mehr Sinn. So, das ist nicht sozusagen daraus geboren aus einer bestimmten Situation
Erfahrung.
Oder Identität oder Erfahrung, sondern es ist halt gemacht, weil man es kann. Und es kann dann im Produkt genauso gut sein, aber ich bin trotzdem irgendwie ein bisschen irritiert davon, muss ich sagen. Ja, man könnte noch viel mehr besprechen.
Ja.
Aber wir haben jetzt vieles auch also ich finde, wir sollten noch, damit wir das einfach gesagt haben, sagen, dass die Sache mit dem Baum eigentlich wirklich nur so ein Drittel ist. Also man erfährt schon sehr viel auch über diese Love Story zwischen Kostas und Miriam, wo wir jetzt gar nicht, das ist eigentlich das meiste da.
Ja.
Das war einfach, da haben wir jetzt nicht so viel drüber geredet, weil das einfach irgendwie eine schöne Love Story ist, kann man jetzt nicht anders sagen, oder? Also da gibt's jetzt nicht so viel zu besprechen, aber das war einfach so eine romantische Geschichte, die natürlich auch tragisch war, aber so muss es ja sein, damit es dann halt romantisch ist. Ja, und dann ein Drittel oder ein Viertel oder so ist dann halt noch über Ada und ihre Teenage-Problems oder ihr Wunsch, da über ihre Familiengeschichte auch was rauszufinden und auch rauszufinden, was sie irgendwie da belastet und so. Wollte ich nur noch mal so fürs Protokoll sagen, weil ich finde, wie wir jetzt geredet haben, kommt es irgendwie so rüber, als wäre das alles nur dieser Baum oder als wäre das so der Großteil. Es ist halt das, was man am was
der
irgendwie
aber
das.
Aber auch die Mutter ist.
Ja, genau. Das ist halt das, was irgendwie so, woran finde ich auch die Kritiken, die ich gelesen habe, sich so am meisten die Zähne ausgebissen haben. Was aber nicht bedeutet, dass die anderen Geschichten nicht genauso wichtig sind in dem Buch beim Lesen.
Ja.
Ja, Fabi.
Ja, soll ich mal anfangen?
How is it?
Ah ja, oder vielleicht sollte man zuerst noch sagen, was wir das nächste Mal lesen. Da geht's nämlich lustig weiter, gell?
Möchtest du das sagen? Hashtag?
Hashtag, nee, sag du Hashtag.
Hashtag Bärensexbuch.
Ja.
Haben wir das nicht schon mal gesagt, dass wir das lesen, dann haben wir es nicht geschafft?
Ja, ich glaube. Also dann haben
dieses
wir
Mal wirklich,
for real?
Jetzt aber wirklich, lesen wir von Marian Engel.
Angel.
Bear, beziehungsweise auf Deutsch. Bär.
Ja.
Also Bär.
Bär.
Bär. Genau. Stay tuned.
Yes. Also, soll ich mal anfangen?
Wenn du willst.
Ja. Also, ich fand's so ein good read. Ich hab wirklich so, das war so voll das schöne Buch und ich hab mich so es war wirklich so, ich habe mich dann immer so gefreut am Abend, wenn ich da wieder drin lesen konnte und fand schon auch so vom Storytelling her einfach gut gemacht und wirklich so, dass man so, also auch so gute Dialoge und sowas, wirklich so all around satisfying Leseerlebnis, würde ich sagen. Die Kritikpunkte habe ich ja schon gesagt. Ich finde, insgesamt fällt so die Ada-Geschichte für mich so ein bisschen ab im Vergleich zu der quasi Geschichte der Eltern, die wirklich sehr viel mehr Raum einnimmt, auch von den Seitenzahlen her und so weiter. Und vom Ende war ich, wie gesagt, sehr enttäuscht, aber es hat für mich so das insgesamt positive Gefühl nicht weggemacht. Und ich würde sagen, 3,5.
3,5 oder 2,5?
3.
3,5. 3. Aha, ja. Ja, also mir ging's so ähnlich. Bei mir war es ja so, also ich habe das ja vorgeschlagen, dass wir das lesen, weil ich schon sehr lange was von Elif Shafak lesen wollte. Und ich war...
Ja, ich glaube, ich habe auch voll Bock mehr.
Und ich war aber immer so voll überfordert. Ja. Ähnlich, ehrlich gesagt, geht's mir bei Joyce Carol Oates, die auch schon einfach sehr viele Bücher rausgebracht hat und Elif Shafak ja auch. Also und dann geht man so die Rezensionen durch und dann haben alle so 4,2 bis 4,5 Sterne und dann sind immer viele gute und dann sind immer so paar Leute dabei, die halt so sagen, nee, es ging gar nicht, es war mega langweilig und weißt du, wie ich meine, so zäh und dann ist man immer irgendwie so irritiert und dann sind alle irgendwie so gut so gleich bewertet und dann war ich überfordert und habe immer keins gelesen. Und
That's life.
Ja, und jetzt habe ich einfach mal das ausgewählt, weil es das Neueste ist, aber auch, weil ich dachte, ach, so eine gute Love Story. Also es wird ja vor allem mit dieser Liebesgeschichte der Star-Crossed Lovers angeteasert. Dachte ich, komm, sowas hatten wir irgendwie jetzt schon länger nicht im Podcast, so eine Liebesgeschichte. Und genau, und da wurde ich jetzt echt nicht enttäuscht. Ich war total positiv überrascht von dem Schreibstil, der ja schon so dieses, also ich meine, wir umspannen schon einige Jahrzehnte und so und auch einige, also einen ganzen Kontinent im Prinzip und so. Und das kann ja auch zäh werden, sowas, weißt du, so miteinander verwobene Familiengeschichten und so. Und ich finde, es war überhaupt nicht zäh. Also ich habe es sehr flüssig und gerne gelesen und zwar manchmal ein bisschen sehr blumig von der Sprache, aber es hat sich alles noch im grünen Bereich bewegt und ich war unterhalten. Ich hatte das Gefühl, es läuft schon so ein bisschen nach einem mir zumindest bekannten Muster ab. Also einmal dieses Romeo und Julia Ding, was man sofort wieder erkannt hat, aber auch dann dieses, ne, was man aus der postkolonial, so das mit den Wurzeln und irgendwie so dieses in die Vergangenheit gehen und dann eine junge Protagonistin, die irgendwie sozusagen um ihre Identität aufzubauen, da noch so fehlende Puzzlestücke braucht aus der Vergangenheit. Also ich fand, das kennt man irgendwie alles schon, aber trotzdem hat es sich für mich gut um diesen Feigenbaum herum zusammengefügt. Und wie gesagt, ich habe so ein paar Zweifel, die ich noch nicht so ganz lösen kann, aber ansonsten hat es mir sehr gut gefallen und ich würde 4,5 geben.
Ja. Looks at you.
Yes, yes.
Schön.
Gut.
Ja, wunderbar.
Das waren dann wir also, und die Missing Trees.
Yes.
Dann
bis zum nächsten Mal.
Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ja, genau. Ich lese was, hast du
auch liest. Ich lese was. Yay! Ja.
Tschüss.
Ciao.
Umherum zusammengefügt. Und wie gesagt, ich habe so ein paar Zweifel, die ich noch nicht so ganz lösen kann. Aber ansonsten hat es mir sehr gut gefallen und ich würde 4,5 geben. Ja.
Looks at you.
Yes, yes.
Schön.
Gut.
Ja, wunderbar.
Das waren dann wir also, und die Missing Trees.
Yes.
Dann
bis zum nächsten Mal.
Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ja, genau. Ich lese was, hast du
auch liest. Ich lese was.
Yay! Ja. Tschüss.
Ciao.